Liebe Geschwister, vor einigen Jahren soll sich in einer Stadt Folgendes abgespielt haben. Eine Frau wollte zum Gottesdienst in einer Kirche gehen. Da geht sie auf die Kirche zu und sieht die Kirchentür und sieht, dass da viele Leute vor der Kirche stehen, obwohl der Gottesdienst ja an sich schon anfangen müsste. Und es ist eine Aufregung im Gange. Die Menschen sagen, ja, wir können heute nicht hinein, die Türe ist zu. Dann sagt sie, ja, warum denn? Hat denn den Pfarrer der Schlag getroffen? Können wir nicht in den Gottesdienst gehen? Und da trifft fast sie der Schlag, als sie liest, was an der Kirchentüre steht. Da steht darauf, die Kirche bleibt heute geschlossen. Der Grund ist der heutige Predigttext. Der Gottesdienst fällt heute aus wegen dem Predigttext. Nun, um welchen Predigttext handelt es sich da? Um welches Wort Gottes? Es steht in Amos 5, Vers 21 bis 24. Da sagt Gott durch seinen Propheten dieses sehr deutliche Wort. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das ist ein sehr ernstes Wort an jeden von uns. Und es geht um die Frage des rechten Gottesdienstes. Dass der Herr nie zu uns sagen möge, ich kann das Geplärr deiner Lieder, deine Opfer nicht hören, nicht riechen, sondern das Recht soll fließen wie das Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das sind harte Worte, schockierend und deprimierend. Warum feiern wir überhaupt noch Gottesdienst, wenn es so ist? Haben jetzt doch die Recht, die sagen, man kann auch ohne Gemeinde fromm sein oder die in die Kirche oder Gemeinde springen, sind auch nicht besser? Nun, eine Antwort können wir nur finden, wenn wir diese Stelle nicht isoliert sehen, sondern wenn wir die ganze Bibel in ihrem Zusammenhang betrachten. Und da wird zunächst einmal deutlich, dass es in der Bibel nicht um keinen Fall um eine grundsätzliche Verwerfung des Gottesdienstes geht. Da gibt es ja viele Beispiele, wo etwa die Psalmen uns zum Lobe des Herrn aufrufen. Ich möchte nur einige Verse einmal lesen aus Psalm 132, diese Einladung zum Tempelgottesdienst in einem Psalm Davids. Da heißt es in Psalm 132, Verse 6 folgende. Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata, wir haben sie gefunden im Gefilde von Jaa. Wir wollen in seine Wohnung gehen und anbeten vor dem Schemel seiner Füße. Herr, mache dich auf zur Stätte deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Deine Priester lass sich kleiden mit Gerechtigkeit und deine Heiligen sich freuen. Also auch hier ein Aufruf, in das Heiligtum des Herrn zu gehen und ihn dort anzubeten, allerdings in Gerechtigkeit. Und in Psalm 134, das ist ein nächtliches Loblied im Tempel, im Hause Gottes. Wohlan, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Hebt eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder gleich im nächsten Psalm, lobt den Namen des Herrn, ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen. Lobet den Herrn, denn der Herr ist freundlich. Lobt, singet seinem Namen, denn er ist lieblich. Also ganz klar, wir sollen zusammenkommen, um Gott zu loben. Warum dann aber dieser Text? Ich kann eure Versammlungen, eure Feiertage, eure Lieder nicht riechen, nicht hören. Nun, zwei Fragen stellen sich. Und zwar geht es um die rechte Haltung und die rechte Art von Gottesdienst. Deshalb die erste Frage, mit welcher Haltung und aus welchen Motiven gehen wir zum Gottesdienst? Und die zweite Frage, beschränkt sich unser Gottesdienst nur auf den Sonntagvormittag? Die weitere Frage, die sich daraus ergibt. Die erste Frage, aus welchen Motiven, aus welchen Beweggründen gehen Sie und ich zum Gottesdienst? Da gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Es gibt Männer, die gehen nur hin, weil ihre Frauen es wollen oder auch umgekehrt. Im volkskirchlichen Bereich gibt es Konfirmanden, die gehen nur hin, weil die Eltern oder der Pfarrer es möchte. Das ist ja ein leider sehr bekanntes Beispiel, dass Konfirmanden, nicht alle Gott sei Dank, aber die meisten leider, nur so lange zum Gottesdienst gehen, bis die Konfirmation vorbei ist und dann wurden sie nie mehr gesehen. Vielleicht haben Sie das auch schon gehört, diese Dinge. Wobei es dann ja erst gerade anfangen sollte, nicht? Das Leben als Christ. Da ist man ja jetzt dann geschult und dann gehen sie aber nicht mehr hin. Es gibt dann Leute, die gehen nur zum Gottesdienst wegen der Feierlichkeit. Ein bisschen Stimmung, Musik, Orgelmusik, das muss ja sein. Es gibt auch Menschen, die gehen nur hin, weil der Pfarrer oder Prediger ein guter Redner ist. Man kann da vieles hören, es ist eine gute Rhetorik. Oder es gibt Menschen, die gehen nur hin, wenn der Kirchenchor singt oder wenn eine Hochzeit ist oder eine Trauung oder Weihnachten, ein hohes Fest, wo man also dann ein besonderes Erlebnis damit verbindet. Es gibt allerdings auch Menschen, und ich hoffe, dass wir alle dazu gehören, die gehen hin aus einem echten Hunger nach Gottes Wort, weil wir etwas empfangen wollen, was Gott uns geben möchte, weil wir Trost erfahren möchten, Gemeinschaft untereinander und mit dem Herrn und weil wir im Gottesdienst den Ort haben, wo wir den Glauben vermittelt bekommen durch das Wort Gottes, wo wir gestärkt werden im Glauben und Leben. Welcher Grund ist für Sie und für mich maßgebend? Das ist das Erste. Aus welchen Beweggründen gehen wir zum Gottesdienst? Und da ist nun die Frage auch wichtig, was eigentlich Gottesdienst ist. Es ist ja das Wort Gott und Dienst enthalten. Und das will zweierlei besagen, dass Gott uns dient oder gedient hat und dass wir ihm dienen dürfen. Martin Luther hat es einmal so formuliert, ich hoffe, ich bekomme es jetzt auswendig zusammen. Der Gottesdienst ist der Ort, an dem wir das erfahren, was Gott für uns getan hat in seinem Heilswerk und in dem wir ihm antworten mit Gebet und Lobgesang und ihm dann dienen im Alltag. Das ist eine ganz kurze Zusammenfassung dessen, was eigentlich Gottesdienst sein soll. Gott hat uns zuerst gedient durch sein Opfer, durch den Tod am Kreuz seines lieben Sohnes, wo er für uns gestorben ist. Das ist der größte Gottesdienst, der Dienst Gottes für uns und an uns. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird der Gottesdienst keine lästige Pflichtübung mehr am Sonntag, sondern dann erfahren wir etwas von dieser Dankbarkeit für das Opfer auf Golgatha, dass der Herr dort für uns verblutet ist und dass wir freudig dieses bestaunen dürfen und annehmen dürfen und dadurch Leben empfangen dürfen. Weil Gott zuerst uns gedient hat, können dann wir Gottesdienst feiern. Können wir Gott dienen durch Gebet und Lobgesang und durch unser Leben. Der Gottesdienst ist dann keine fromme Schau. Das ist ja heute manchmal eine Gefahr und war auch schon zur Zeit der Israeliten nicht unbekannt. Ich wiederhole noch einmal, was wir gehört haben in Amos 5. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran. Tu weg von mir das Geblärr deiner Lieder. Ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Was war geschehen damals in Israel? Der Tempelbetrieb war ganz normal weitergelaufen. Man war in den Tempel gekommen, hatte Brandopfer und Speisopfer gebracht. Aber im Leben, im Herzen und im Alltag sah es ganz anders aus. Da finden sich ganz harte Worte im Buch Amos. Nur einige Beispiele. In Amos 5, ab Vers 11 lesen wir zum Beispiel: Darum, weil er die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Suchet das Gute und nicht das Böse, damit ihr leben könnt. So wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmt. Hasset das Böse und liebet das Gute. Richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, doch gnädig sein denen, die von Josef übrig bleiben. Das sind sehr deutliche Worte. Es war in Israel so, dass man einen äußerlichen Gottesdienst aufrecht erhielt. Man kann fast sagen, künstlich am Leben erhielt. Aber in der Praxis war die weit überwiegende Zahl des Volkes von Gott getrennt durch den ganzen Lebensstil, dass man das, was man im Gottesdienst vielleicht auch gehört hat oder noch gesagt, eben nicht umgesetzt in den Alltag. Man hat die Gerechten unterdrückt, man hat Bestechungsgeld genommen, man hat Böses getan und gut geredet, vielleicht vorne herum. Und das ist eine ernsthafte Ermahnung auch heute. Gottesdienst sollte kein äußerliches, frommes Getue sein, sondern eine Herzenshaltung und Tathaltung, die daraus erwächst, aus dem, was wir lesen und hören. Sonst, wenn das nicht ist, dann wird Gottesdienst zu einer Tradition, zu einer reinen Tradition, so gut und wichtig Traditionen sein können. Ich möchte das nicht abwerten, aber wenn es nur noch eine Tradition ist, dann ist das Leben nicht mehr da. Ich möchte dafür ein Beispiel nennen. In einer Kirche in Jütland gab es bis vor einigen Jahren einen seltsamen Brauch. Alle verneigten sich, wenn sie diese Kirche betraten, ehrerbietig nach der linken Seite. Man ging also in die Kirche hinein und hat sich so nach links verneigt, wenn man hineingegangen ist. Das taten alle in diesem Ort. Aber keiner wusste eigentlich warum. Es war halt Tradition. Wenn man in die Kirche geht, verbeugt man sich zuerst einmal nach links. Nun, und dann hat sich das Geheimnis eines Tages gelöst. Die Kirche wurde renoviert, wurde erneuert. Und da hat man den Kalkputz abgehauen an der linken Wand und natürlich auch auf der anderen Seite. Aber als man in der linken Hand den Kalkputz weggetan hat, da entdeckte man plötzlich, dass darunter sich ein altes Gemälde befindet, wo nun Maria mit dem Jesuskind dargestellt ist. Und in der Zeit vor der Reformation war das schon üblich geworden, dass man sich da verneigt hatte, vor Maria und dem Jesuskind, wenn man da in die Kirche ging. Dann in der Reformationszeit wurde dieses Heiligenbild überputzt und der Brauch aber wurde beibehalten in dieser Gegend. Und so hat sich also jeder verneigt, aber keiner wusste eigentlich warum. Es war eine reine Tradition, eine Überlieferung ohne wirklichen Inhalt geworden. Das ist ein extremes Beispiel für das, was Tradition sein kann, dass man etwas tut, weil es alle tun, ohne zu wissen, warum man eigentlich es tut. Nein, so sollte unser Gottesdienst nicht sein, dass wir singen und beten, aber gar nicht wissen, zu wem und warum, sondern einfach aus Gewohnheit oder in die Kirche gehen. Das ist dann eben das, was Gottes Wort hier uns verwehrt. Tu weg von mir das Geplärre deiner traditionellen Lieder ohne wirkliches Leben. Nun, das ist also diese erste Frage. Prüfet eure Motive, eure Beweggründe, warum gehen Sie und ich in den Gottesdienst. Dann stellt sich automatisch die nächste Frage. Beschränkt sich echter Gottesdienst nur auf den Sonntagvormittag? Was würden Sie denn so sagen? Jetzt gehen wir dann wieder heim und damit ist alles wieder vorbei. Bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Und das war dann der Gottesdienst. Nun, es sind also zwei Arten von Gottesdienst. Der Gottesdienst des Sonntags und der Gottesdienst des Alltags. Der Gottesdienst, der am Sonntagnachmittag und am Montagmorgen und am Abend und so weiter weitergeht. Und zwar, der Gottesdienst des Sonntags, möchte ich es einmal ausdrücken, ist die Zurüstung, die Vorbereitung, die Stärkung für den Gottesdienst des Alltags. Das ist der Sinn, dass wir uns hier vom Wort Gottes stärken, ermutigen, trösten, ermahnen lassen für unser Leben im Alltag. Das wird ganz deutlich in Römer 12, Vers 1, im Römerbrief. Da ist ganz klar die Rede von diesem Gottesdienst im Alltag, an jedem Tag. Natürlich, gerade den Kindern muss ich vielleicht nochmal erklären, das ist nicht gemeint, dass jetzt der Gottesdienst im Alltag so aussieht, dass ich jetzt jeden Tag in der Gemeinde sitze und Predigten anhöre, sondern Gottesdienst des Alltags heißt, dass ich das, was ich jetzt in der Predigt gehört habe, dann auch lebe, dass ich dann mich so verhalte, wie ich es gehört habe in der Predigt. Dass ich das sicherlich nicht aus eigener Kraft versuchen kann, aber durch die Kraft Jesu, der in meinem Herzen wohnt. Und da heißt es nun in Römer 12, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also es geht hier um die Ganzhingabe. Gebet eure Leiber, und das heißt nun im neutestamentlichen Sinne, gebet euch ganz als ganze Person mit Leib, Seele und Geist zum Opfer. Dass wir unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz dem Herrn zur Verfügung stellen. Das ist hier deutlich. Nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern durch unser Handeln. So wie es vorhin Herr Bruder Rost so deutlich gesagt hat, dass wir hier wirklich auch bereit sind, für den Herrn auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Das kann eine Folge davon sein. Und uns zu ihm zu bekennen durch Wort und Tat. Auch indem wir vielleicht in Gelnhausen dann die Möglichkeit finden, mit den Betroffenen Gespräche zu führen, dass wir hier ganz auch mutig uns einsetzen mit unserer ganzen Existenz und ihnen auch helfen, zurechthelfen, gerade wenn homosexuell oder lesbisch betroffene Menschen da sind, dass wir da ihnen auch helfen. Sie vielleicht auch aufnehmen und begleiten seelsorgerlich. Vielleicht ergibt sich da ja auch eine Möglichkeit. Nur eines von unzähligen Beispielen. Gebt euch ganz hin in diesen Gottesdienst und setzt euch ein für den Herrn. Gott dienen mit Händen und Füßen und Willen und Verstand. So würde ich es einmal ausdrücken, umfassend. Und wenn wir das tun, dann erfüllt sich auch das, was in Amos 5 wir gehört haben, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und Recht und Gerechtigkeit, was heißt das nun? Nun, das heißt, dass wir mit Gottes Ordnungen übereinstimmen, dass wir ihn als den gerechten und liebenden Herrn, der er ja zugleich ist, ernst nehmen. Und grundlegend für den Gehorsam gegenüber Gott ist das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift, diese Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Und dann auch das Liebesgebot, das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz erfüllt, wenn wir uns am Liebesgebot, und zwar der göttlichen Liebe, nicht an irgendeiner anderen Liebesdefinition, sondern der göttlichen Liebe orientieren. Wo wir dieses Gebot der göttlichen Liebe nicht befolgen, da wird selbst der frömmste Gottesdienst zum Ekel. Und das wird etwa da konkret, wo das erste Gebot übertreten wird, wo wir nicht wirklich den einen Herrn und Heiland lieben, nach dem ersten Gebot, keine anderen Götter neben ihm zu dulden. Da heißt es dann, ich ekle mich vor euren Gottesdiensten und Feiertagen und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Jetzt muss ich an dieser Stelle doch noch einmal ein aktuelles Wort sagen, auch zu dieser EKD-Situation. Ich wollte das jetzt heute Morgen nicht in den Vordergrund stellen, aber ich muss doch noch mal kurz darauf eingehen, weil ja auch hier ein Gottesdienst in Anführungsstrichen gefeiert werden soll. Und es hat mich schockiert, als ich diese Einladung bekommen habe zu diesem EKD-Gottesdienst, wo nun Hertha Leisner und Renate Joost, diese radikalen Feministinnen, eingeführt werden. Ich denke, die meisten waren ja gestern da und wissen darüber Bescheid. Wissen Sie, welcher Bibelvers darüber stand, über dieser Einladung zu dieser Eröffnung des Frauenstudienzentrums? Wir laden herzlich ein zur Eröffnung des Frauenstudien- und Bildungszentrums Gelnhausen. Und oben drüber stand, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amos 5, Vers 24, als das Motto für diese Einweihung in Gelnhausen. Nun, als ich das in unserem Dozentenkollegium an der Freien Theologischen Akademie vorgetragen habe, da war die Reaktion von den Kollegen, das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Wenn man hier nun dieses Wort heranzieht und wenn man den Zusammenhang gelesen hätte von Amos 5, was da steht, ich wiederhole es nochmal, da steht ja, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und zwar da, wo eben man nicht in Gottes Ordnungen lebt und diese erfüllt. Und dann trotzdem sagt man hier, es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Hier wird auch ganz deutlich Gottes Gebot für Ehe und Familie übertreten, wo nun homosexuelle und lesbische Beziehungen gutgeheißen werden. Und trotzdem, gerade um das vielleicht abzuwehren, diesen Verdacht, nimmt man nur diesen Vers aus Amos 5, Vers 24 und verdreht diesen in diesem Zusammenhang dessen, was dort stattfindet. Das zeigt uns etwas von der Taktik des Diabolos, des Durcheinanderwerfers, dass hier Gottes Wort verdreht wird, bis es ins Gegenteil zu kommen scheint. Aber das mag Ihnen nicht gelingen, weil wir die Schrift haben und weil wir sie im Zusammenhang lesen und deutlich sehen, dieses Wort kann man hier eben nicht in diesen Zusammenhang stellen, wo nun dieses dort geschieht in Gelnhausen. In Amos 5 heißt es ja, ich kenne eure Sünden, die so groß sind. Dieser Frevel vor Gott. Und solange das sich nicht ändert, kann man auch nicht sagen, das ist nun ein gesegneter Gottesdienst. Nun, das ist nun einiges zu der Frage des Gottesdienstes. Und wir sollten hier wirklich ernst nehmen, dass Gottesdienst eben wirklich ein Ort ist oder sein soll, von seinem Gedanken her, wo nun der Herr ganz konkret seine Nähe uns schenkt durch seine Gegenwart im Gebet und Lobgesang und Brotbrechen und dass wir hier ganz konkret seine Nähe erfahren dürfen. Und es ist ein heiliger Ort, die Gemeinde, sei stille vor dem Herrn, Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige, sich vor ihm verneige. Und man muss sich das dann immer wieder auch innerlich klar machen, wenn man in den Gottesdienst tritt, dass es eben nicht nur eine Versammlung von Menschen ist, sondern eine Versammlung mit dem Herrn zusammen. Sicherlich ist der Herr auch schon da in unserem Herzen und wo zwei oder drei versammelt sind. Aber hier ist nun die Stätte der Anbetung, die Stätte der Heiligkeit, wo er nun sich uns selber offenbaren möchte durch sein Wort und durch seine Ordnungen. Nun, liebe Geschwister, ich darf Sie auch heute nochmal herzlich einladen, dass Sie diesen Gottesdienst im Alltag leben, ganz konkret, wie sich das nun entfaltet. Vielleicht nenne ich noch einige Beispiele, dass wir hier wirklich versuchen, nicht aus eigener Kraft, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes in unseren Herzen, das Liebesgebot so auszuleben, wie es der Herr möchte, dass wir dem Nächsten nichts Böses tun, dass wir ihm helfen, dass wir den Eltern gehorsam sind und dass wir die Kinder nicht zum Zorn reizen. Das sind ja einfache Regeln, gerade in den Familien, dass wir auch als Ehepartner und Familien immer wieder um Vergebung bitten vor dem Herrn, wo wir gefehlt haben, dass wir andere Menschen zum Herrn einladen durch Lehre und Leben, dass sie auch in uns ein Zeugnis des Herrn erkennen können, dass wir Armen helfen und Gebundenen, die es ja immer mehr gibt, auch Okkultgebundene und Alkoholgebundene und Drogengebundene, dass wir diesen helfen, ganz konkret auch bis dahin, dass wir ihnen eine Stätte der Zuflucht auch bieten, wo wir die Möglichkeit dazu haben. Und dass wir zuallererst natürlich des Glaubens Hausgenossen helfen, wie es uns das Wort ermahnt, uns gegenseitig, gerade in der Endzeit. Ich habe vorhin so überlegt, heute Morgen, wenn sich so diese Prophezeiung erfüllt in Offenbarung 13, wenn der Antichrist sich zunehmend offenbart und falls wir nicht vorher entrückt werden, wenn wir das miterleben müssen, diese Drangsalszeit, gibt es ja verschiedene Ansichten darüber, dass wir hier wirklich uns gegenseitig dann beistehen, wo wir vielleicht nichts mehr kaufen können, uns da durchtragen. Nun, das sind sicherlich nicht sehr schöne Aussichten, wenn wir in die endzeitliche Situation schauen. Aber ich persönlich darf Ihnen bezeugen, dass ich den innerlichen Frieden und die Freudigkeit habe im Herrn, auch bei allem Negativen, was von außen auf uns einströmt, dass er uns wirklich diese Geborgenheit und Gelassenheit schenken kann in der Endzeit, wenn wir ihm treu dienen, zu ihm beten und ihn lieben und seine Liebe erfahren, jeden Tag neu. Auch seine Vergebung und seine Kraft.